Gottesdienst am 22.07.2018. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis und Gottfried Wiblishauser.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Manche sind auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, trotz dem Regen. Manche haben den Regen genossen, endlich mal etwas kühler. Bitte gestattet mir einen humorvollen und selbstironischen Einstieg in ein Thema dieses Gottesdienstes. Dieses Thema begegnet uns in der Lesung und im Predigttext. Und dieser vielleicht humorvolle Satz heißt: Wer so tüchtig ist wie ich, dem fällt Bescheidenheit schwer. Zum Glück gibt es auch einen anderen kurzen Satz zur Bescheidenheit, den ihr sicher alle kennt. Bescheidenheit ist eine Zier, die wünsche ich mir. Dass Menschen sich zurücknehmen, sich nicht in den Vordergrund spielen müssen, nicht immer hoch hinaus wollen. Das ist richtig angenehm. Und laut katholischem Katechismus ist es eine Kardinaltugend. Ich weiß nicht, ob es für die Kardinäle auch gilt, aber fürs Volk schon. Es ist nämlich eine Frucht des Heiligen Geistes, deren es 12 gibt. Ich lese einmal kurz eine Stelle aus dem katholischen Katechismus. Die Früchte des Geistes sind Vollkommenheiten, die der Heilige Geist in uns als die Erstlingsfrüchte der ewigen Herrlichkeit hervorbringt. Die Überlieferung der Kirche zählt deren 12 auf: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit. Wer kann sie schon auswendig? Christen schreiben sich also diese Dinge nicht selbst zu. Es sind Erstlingsfrüchte, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Wir können gar nicht stolz sein auf solche Tugenden, falls sie in unserem Leben sichtbar werden. Deswegen können wir Jesus in seinen Worten über das Salz der Erde, das Licht der Welt und die Stadt auf dem Berge für uns in Anspruch nehmen, ohne dass wir dabei ein seltsames Gefühl haben. Wir hören davon dann in der Evangeliumslesung für diesen Sonntag. Wie ihr nun sicher bemerkt habt, heute ist wieder mal etwas anders als sonst. Der Pfarrer ist der Lektor und einer aus der Gemeinde wird predigen. Gottfried Wittmishauser wird also hier vorne stehen. Bist schon nervös, Gottfried? Nein. Und wir freuen uns, du hast schon den Jugendlichen viel weitergegeben, als du hier Mitarbeiter warst für die Jungs und Mädels. Und jetzt dürfen wir von dir was hören. Gottfried ist auf einer Bibelschule, Marburger Bibelseminar, und das heute ist seine Examenspredigt. Den Predigttext, nämlich den Turmbau zu Babel, konnte er nicht sich selbst auswählen, sondern das wurde ihm zugelost. Vor dem Verkündigungsteil, also Lesung, Glaubensbekenntnis, Predigt und Predigtlied, wollen wir uns mit einem Gebet und dann zwei Liedern für Gottes Gegenwart öffnen. Lasst uns beten. Ewiger, ich schaue und höre auf das, was gewesen ist, auf Stimmen, Sätze, Lieder und Musik, die vergangene Woche in mir zurückließen. Ich schaue auf schwere Momente, die das Leben mit sich gebracht hat, und auch auf glückliche Zeiten. Ich schaue und höre. Ich schaue auf zu dir und rufe Gott nach Frieden. So rufe ich: Herr, erbarme dich. Ich schaue und höre, was in mir ist. Ich bemerke gehetzte Ablenkung, Unruhe, Schuld und schwere Sorgen. Ich spüre die Ruhelosigkeit meiner Seele und die Sehnsucht nach einem bleibenden inneren Frieden. Ich schaue auf zu dir und bitte dich, Gott, um inneren Frieden. So rufe ich zu dir: Herr, erbarme dich. Ich schaue und höre Gott dir nun entgegen. Wenn du in mein Herz einziehst, dann bringst du Frieden und Gutes. Wenn du meine Ohren öffnest, dann höre ich das Lied, das in allem wohnt. So schaue ich und höre Gott dir nun entgegen. Ich schaue auf zu dir, öffne mich für dich und rufe zu dir: Herr, erbarme dich. Dürft euch setzen. Unsere Herzen fliegen dir zu, haben wir gesungen. Und jetzt öffnen wir unsere Herzen, unsere Ohren und hören auf das, was Jesus Christus uns zu sagen hat. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man dann salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir antworten auf Jesu Wort mit unserem Leben, brauchen dazu die Kardinaltugenden, denn die lassen wir scheinen, die guten Werke entstammen aus dem Wirken des Heiligen Geistes in uns. Die leichtere Übung ist, miteinander mit dem Glaubensbekenntnis auf Gottes Wort zu antworten. Ich glaube
an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Herr, segne du unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, vor fast genau 4 Jahren bin ich für 8 Monate nach England gegangen, um dort als Freiwilliger bei den Fackelträgern mitzuarbeiten. Dementsprechend war ich dann auch leider hier nicht mehr wirklich zugegen. Aber ich bin ja wieder zurückgekommen und zwar habe ich einiges mitgenommen. Und zwar zum einen die Ideen, und zwar berufliche Ideen, was ich einmal werden will. Es war so, dass ich einen theologisch-pädagogischen Werdegang eingeschlagen habe und eben wie vorhin schon erwähnt, dass ich jetzt am Marburger Bibelseminar bin, dort Erzieher werde, also das ist das Pädagogische und das Theologische ist dann der Jugendreferent. Und aufgrund des Jugendreferentes halte ich eben auch hier und heute meine Examenspredigt. Und zum anderen bin ich mit 2 sehr, sehr guten Freunden zurückgekommen aus England. Und jedes Mal, wenn ich mich mit den beiden zusammen treffe, dann nennen wir das ganz feierlich ein Männerwochenende. Und neulich, das war im Oktober 2016, dort hatten wir solch ein Männerwochenende und wir haben uns überlegt, dass wir in 3 Tagen in 3 unterschiedlichen Ländern sein möchten. Und zwar wollten wir am Freitag wollten wir in Deutschland sein, weil Wochenende beginnt ja mit Freitag. Am Freitag in Deutschland, am Samstag wollten wir nach Luxemburg fahren und dort so ein bisschen die Stadt anschauen und am Sonntag nach dem Gottesdienst wollten wir nach Frankreich laufen. Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Wir sind am Sonntag nach dem Gottesdienst losgelaufen nach Frankreich und waren dann an der Grenze. Und den alles entscheidenden Schritt über die Grenze, den haben wir ganz besonders gefeiert. Wirkte vielleicht für alle umliegenden Menschen irgendwie ein bisschen komisch, aber wir fanden es toll, wir haben es groß gefeiert, die Grenze 2 Staaten zu überschreiten. Und heute im Predigttext geht es eben genau um solch eine Grenzüberschreitung. Also nicht genau solch eine, weil es geht nicht um etwas Feierliches, sondern es geht um eine Rebellion. Eine Rebellion, weil Regeln nicht eingehalten werden, ein Auftrag nicht erfüllt wird. Es geht aber trotzdem auch irgendwie um Staaten, zumindest irgendwie um Nationen oder besser gesagt um Völker. Denn der Predigttext ist eben Teil der Urgeschichte, also Genesis, 1. Buch Mose, die Kapitel 1 bis 11, die Urgeschichte. Und dort aus dem letzten Kapitel, aus dem Kapitel 11, die Verse 1 bis 9, die sind Teil der Völkergeschichte. In dem Predigttext geht es also um die Entstehung von Völkern. Oder, wie wir vorhin schon gehört haben, eben Turmbau zu Babel. Und den Predigttext lese ich gerne jetzt einmal vor. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Denn, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt der Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Diese alttestamentliche Erzählung kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Ich zumindest bin durch meine Erziehung und mein christlich frommes Umfeld bei dieser Erzählung bin ich zumindest ihr sehr, sehr häufig begegnet. Und ich persönlich fand die Geschichte immer doof, weil ich mir dachte, weil damals so doofe Menschen so einen doofen Turm gebaut haben, muss ich jetzt irgendwie mich plagen und Französisch und Englisch Vokabeln lernen. Aber die Predigtvorbereitung hat mir geholfen, dass ich festgestellt habe, dass der Predigttext uns eigentlich, dass der Bibeltext uns eigentlich noch viel, viel mehr mitteilen möchte. Und drei Punkte davon möchte ich euch gerne mitteilen. Der erste Punkt von meinen drei Punkten allerdings ist wieder unterteilt in drei Unterpunkten. Es geht zum einen um, was ist Grenzüberschreitung, wie sieht diese Grenzüberschreitung aus und warum? Warum überschreiten wir Menschen Grenzen? Zuerst zum Was. Was ist eine Grenzüberschreitung? Laut Duden gibt es zwei unterschiedliche Definitionen. Die erste besagt, Überschreitung einer Staatsgrenze. Also genau das, was ich mit meinen Kumpels gemacht habe, als wir nach Frankreich gelaufen sind. Die zweite Definition lautet, Missachtung von gedachten Trennungslinien unterschiedlicher gegensätzlicher Bereiche oder auch Missachtung von Begrenzungen. Und ich finde, genau diese zweite Definition vom Duden passt perfekt zu dem Bibeltext. Dort passiert nämlich genau diese Art von Grenzüberschreitung. Wir Menschen haben Begrenzungen. Es ist ein Wesenszug von uns, weil wir Geschöpfe sind. Zumindest sagt es die Bibel, dass wir Geschöpfe sind in den ersten beiden Kapiteln. Und als Geschöpfe können wir dem Schöpfer niemals gleich sein. Der Schöpfer kann also durchaus irgendwie unbegrenzt sein, aber seine Geschöpfe nicht. Der Schöpfer, bei uns Christen eben Gott, ist für uns Christen eben unbegrenzt, was wir dann ausdrücken mit unsterblich oder allwissend. Der Mensch und seine Begrenzung hat es nicht. Und weil wir eben nicht unsterblich sind und nicht allwissend sind, sind wir begrenzte Wesen. Die Definition hatte noch den Teil von gedachten Trennungslinien angesprochen, welche eben unterschiedliche, gegensätzliche Bereiche voneinander trennt. Und auch das finden wir im Predigttext wieder, weil es heißt, Gott muss herniederfahren. Gott ist also irgendwie oben und die Menschen sind irgendwie unten. Es gibt also zwei unterschiedliche Bereiche, die voneinander getrennt sind. Und das führt uns dann zum, wie passiert Grenzüberschreitung. Ich lese mal nochmal Vers 4. Und sprachen, das sind die Menschen, wohl auf. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir wären sonst zerstreut über die ganze Erde. Ich finde, diese Vers 4 drückt dieses Wie sehr gut aus. Weil durch den Turm, den sie bauen, wollen sie die Trennung der beiden verschiedenen Bereiche aufheben. Und somit wird die Trennungslinie missachtet. Und das führt mich dann zu der Frage, warum tun Menschen solche Trennungslinien missachten? Was ist der Sinn davon? Ich habe aus dem Text zwei mögliche Gründe gefunden. Zum einen könnte es die Angst sein. Zum anderen könnte es aber auch das Streben nach Ruhm, Ansehen und Anerkennung sein. Das Gefühl der Angst ist wahrscheinlich uns allen sehr wohl vertraut. Ich hatte, bevor ich nach England geflogen bin damals, sehr, sehr große Angst. Ich hatte Angst vorm Fliegen, ich hatte Angst vor dem fremden Land, weil ich konnte ja die Sprache nicht. Und ich hatte Angst, meinen Komfort zu verlassen. Ich wollte diesen Komfort, den ich zu Hause genoss, nicht aufgeben. Und diesen Komfort wollten wahrscheinlich auch die Menschen damals nicht aufgeben. Zumindest vermute ich das, weil Gott hat den Menschen nach der Sintflut gesagt, dass sie sich über die Erde zerstreuen sollen. Zwei Kapitel später, also Genesis 11, lesen wir, die Menschen wollen sich überhaupt nicht mehr zerstreuen. Sie bauen extra eine Stadt mit einem Turm, damit sie nicht zerstreut werden. Die Angst vor der Zerstreuung, die Angst, diese Komfortzone zu verlassen, hindert also die Menschen damals und wohl auch heute, Gottes Aufträge wahrzunehmen. Das ist dann ein möglicher Grund, um Grenzen zu überschreiten. Weil das Gottvertrauen zu klein ist, weil wir von Gott generell zu klein denken oder einfach, weil die Angst eben größer ist als unser Gottvertrauen und somit zum Antrieb wird von uns Menschen. Der zweite mögliche Grund, den ich herausgefunden habe, ist, dass es das Streben nach Ruhm, Ansehen und Anerkennung sein könnte. Auch da würde ich sagen, ist klassisch menschlich und somit uns vertraut. So nach dem Motto, schneller, weiter, besser. Oder von dem Predigttext auskommt, höher, höher, höher. Die Menschen wollen einen Turm bauen bis zum Himmel. Dieser Bibeltext ist eine antike Geschichte und in der Antike war es ganz normal, Gott ist im Himmel. die Menschen eben unten. Und wenn man das bedenkt, dann ist es nicht nur, dass die Menschen einen Turm bauen wollen, sondern dieses bis zum Himmel bauen bedeutet dann so viel wie, sie wollen bis zu Gott bauen. Sie wollen also dorthin, wo Gott ist, sie wollen das haben, was Gott hat, und sie wollen sein, wie Gott ist. Und auch damit wird diese gedachte Trennungslinie zweier unterschiedlicher, gegensätzlicher Bereiche überschritten. An sich wäre Streben im Allgemeinen gar nichts Verkehrtes. Wenn es aber zu einem ungesunden Neid wird oder zu einer ungesunden Unzufriedenheit, dann ist es halt kein Streben mehr. Und dann setzen wir Menschen gerne auch mal die Beziehung zu Gott aufs Spiel, nur um eben beliebter, mächtiger oder reicher zu werden. Abschließend von diesem ersten Punkt möchte ich euch einladen, euch selbst zu hinterfragen. Zu hinterfragen, wo habe ich Angst, etwas zu tun, von dem ich weiß, ich sollte es tun? Wo bin ich versucht, so zu handeln, als wäre ich Gott? Wo geht es um meinen eigenen Ruhm? Der zweite Punkt meiner Predigt ist Konsequenzen und Folgen unseres Handelns. Vorhin hatte ich ja erwähnt, wir sind Geschöpfe. Der Schöpfer, Gott, hat uns begrenzten Wesen oder hat mit uns begrenzten Wesen sich auch einen Plan überlegt, den sogenannten Heilsplan. Und dieser hat unter anderem die Aufforderung beinhaltet, sich über die Erde zu verstreuen, zu verteilen. Und Gott wollte tatsächlich den Plan mit den Menschen umsetzen. Und wie wir wissen oder mitbekommen haben, die Menschen möchten nicht mit Gott diesen Plan umsetzen, sondern sie arbeiten dagegen. Nun ja, die Verweigerung hatte dann halt dementsprechend Folgen. Die Folge ist, dass Gott halt selbst eingreift und selbst seinen Plan in die Tat umsetzt. Deshalb ist die Konsequenz auf das Bauen der Stadt mit dem Turm die Zerstreuung und die Sprachenverwirrung durch Gott. Und jetzt muss ich schon zugeben, es wirkt auf den ersten Blick tatsächlich so, dass Gott enorm grauenvoll ist und extremst gemein. Ich bin in dieser Ausbildung zum Erzieher ja auch irgendwie in so pädagogischen Sachen mit drin. Und da habe ich, zumindest behaupte ich das, habe ich für mich mitgenommen, Konsequenzen sind schon auch wichtig. Also wir Menschen lernen schon auch erst dann was, wenn man tatsächlich auch konsequent ist. Zumindest aus meiner Schulzeit, also meine Schulzeit so, auf dem Gymnasium. Wenn es keine Konsequenzen gab, dann bin ich auch gerne über die Stränge gegangen und so. Und diese Zerstreuung und Sprachenverwirrung ist tatsächlich nur die Konsequenz aufgrund der Verweigerung von diesem Auftrag. Die Menschen hatten einen Auftrag bekommen und den haben sie verweigert. So. Also Gott ist hier gar nicht so als einer dargestellt, der uns irgendwie die Freiheit raubt, uns das Leben schwer macht, uns irgendwie Böses antun will, sondern vielmehr ist Gott hier einer, der dargestellt wird, als einer, der uns einen Hinweis gibt und uns dann ordentlich Druck macht, sodass wir kapieren, dass er es mit seinem Heilsplan ernst meint. Den folgenden Gedanken finde ich noch super spannend. Die Zerstreuung für die Menschen, da bin ich zumindest drauf gekommen, finde ich als sehr vorteilhaft für die Menschen, weil durch dieses Einheitlichsein in der Stadt, also das Zusammendrängen und Konzentrieren der Menschheit auf einen Fleck, wird jegliche Entwicklungsmöglichkeit genommen und auch jegliche Vielfalt geraubt. Und ist es nicht ausgerechnet die Vielfalt, die unser Leben erst so richtig lebensfroh macht? Am Beispiel der Farben. Also Schwarz-Weiß hat übel Stil. Aber wenn man sich diese Farbenvielfalt insgesamt anschaut, ist es dann nicht das, was es erst so richtig lebensfroh macht, so ganz bunt? Und außerdem, die Menschen, wenn die auf einem Haufen sind, diese totale Einheitlichkeit, die dann herrscht, fördert dieses Potenzial, fördert die Gefahr einer totalen Emanzipation. Also einem totalen Loslösen. Bei uns einem totalen Loslösen von Gott. Und Gott greift also ein, damit es dazu nicht kommt. Gott verstreut die Menschen, damit sie sich nicht komplett von ihm loslösen. Ich persönlich möchte mir gar nicht vorstellen müssen, wie die Welt heutzutage aussehe, wenn wir uns als komplette Menschheit von Gott komplett losgelöst hätten. Wahrscheinlich nähme die soziale Ungerechtigkeit drastisch zu, die 10 Gebote, welche eigentlich Ordnung, Friede und Freiheit gleichzeitig uns geben, wäre nur noch ein in der Vergangenheit liegendes Regelwerk. Und Chaos, Egoismus, Absurdität würden die Welt regieren. Dass Gott damals die Menschen zerstreut hat, so behaupte ich jetzt, ist eigentlich kein Strafakt, sondern eigentlich ein Bewahren der Menschheit und ihrer Vielfältigkeit. Die Sprachenverwirrung ist zudem, meiner Meinung nach, einfach nur an die Zerstreuung gekoppelt. Also, wenn ich die Menschen zerstreue und Völker entstehen, dann ist es automatisch, dass sich auch viele Sprachen entwickeln. Weil jedes Volk hat seine eigene Sprache. Anhand der Sprachen kann man die unterschiedlichen Völker erkennen. Weil solch eine Sprache stiftet ja Identität und ist wahrscheinlich unser menschlich wohl wichtigstes Instrument, um irgendwie aktiv zu bleiben. Mein dritter Punkt, der heißt, Gott ist ein gnädiger Gott. Ich habe es gerade eben ja schon irgendwie angedeutet, aber ich finde, aufgrund des Predigttextes, weil der am Anfang einfach so wirkt, als ob Gott grauenvoll und gemein ist, möchte ich einfach in diesem dritten Punkt noch mehr darauf eingehen, wie gnädig Gott wirklich ist. Denn der Bibeltext, also dieser Turmbau zu Babel, steht in Genesis 11, ein Kapitel später, in Genesis 12, lesen wir von Abrahams Erwählung. Super spannend finde ich, was Gott zu Abraham sagt. Und zwar verspricht er ihm, dass er ihn zu einem großen Volk machen will und ihn segnen will. Und, jetzt kommt's, er ihm einen großen Namen machen will. Und in Abraham sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das finde ich so super faszinierend. Okay. Die Menschen wollen in Kapitel 11 sich einen Namen machen. Sie wollen also Ruhm und Anerkennung. Und das wollten sie sich selbst erarbeiten. Jetzt haben sie durch ihre selbst sich das zu erarbeiten wohl eine Grenze überschritten. Denn immerhin hat Gott dies als möglichen Grund gesehen, um selbst einzugreifen. Im nächsten Kapitel jedoch, da verspricht Gott den Menschen, oder eigentlich Abraham, aber durch Abraham den ganzen Menschen, dass er ihm einen großen Namen machen will. Er steigert den eigentlichen Wunsch der Menschen in etwas viel Größeres. Und durch Abraham werden alle Menschen auf der ganzen Welt gesegnet und beschenkt. Gott zerstreut zwar zuerst die Menschen, aber anschließend tut er sie dort, wo sie sind, beschenken. Nur, dass ihr eigentlicher Wunsch durch dieses Geschenk einfach viel größer erfüllt wird. Und spannend finde ich, dass diese Gnade Gottes sich durch die ganze Bibel und durch die ganze Weltgeschichte hindurchzieht. Denn diese Sprachenverwirrung, die Gott wohl veranlasst hat oder ausgelöst hat, wird im Neuen Testament mit dem Pfingstwunder wieder aufgelöst. Dort lesen wir in Apostelgeschichte 2, dass Petrus eine super ergreifende Predigt hält, aber in seiner Muttersprache. Und Menschen von fern und nah kommen und sprechen teilweise komplett andere Sprachen, können Petrus aber trotzdem verstehen. Und warum? Weil Gott mal wieder einfach die Menschen superreich segnet und beschenkt. Und zwar schenkt er seinen Heiligen Geist, der dafür dann verantwortlich ist, dass die Menschen sich Sprachen verstehen können. Bedeutet natürlich nicht, dass Schüler nicht mehr Englisch und Französisch Vokabeln lernen müssen, aber die Sprache ist kein Hindernis mehr. Die Menschen können also in ihrer Vielfältigkeit weiterhin leben und trotzdem als Einheit zusammen wirken und zusammenstehen. Wenn Gott tatsächlich solch ein gnädiger Gott ist, wo würde er uns dann helfen, Ängste, die ich vielleicht vorhin angesprochen habe, zu überwinden? Wo würde er uns helfen, Aufträge, die er uns gibt, zu erfüllen? Zum Abschluss meiner Predigt nochmal folgende drei Punkte, die ich in meiner Predigt angerissen habe. Punkt 1. Wir Menschen sind grenzüberschreitend. Deshalb gibt es Konsequenzen, und das war wiederum Punkt 2. Und obwohl die Konsequenzen durchaus wirken oder aussehen am Anfang wie Strafen, so haben wir in Punkt 3 gehört, dass wir eigentlich einen sehr, sehr gnädigen Gott haben. Und seine Gnade hat sicherlich den Höhepunkt erreicht, als Jesus auf die Erde gekommen ist und durch sein Wirken und Tod und Auferstehung uns befreit hat. Und deshalb lade ich euch ein, beim nächsten Lied diesen gnädigen Gott zu Lob singen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinn in Christus Jesus. Amen. Amen.
Jesus Christus hat die Konsequenzen ganz auf sich genommen. Und Jesus Christus ist die Kraft, die all das Ringen Gottes um seine Menschheit in Gnade für uns verwandelt. Jesus Christus, unser Herr Heiland, lädt uns ein, Erde den Weg der Liebe für uns bis ans Kreuz gegangen ist. Er, der sich hingegeben hat und alle Strafe auf sich nahm und für die ganze Welt. Wir feiern Abendmahl. In den Elementen von Brot und Wein wird Gottes Liebe, Gnade und Kraft gegenwärtig. Im Abendmahl teilt sich der Ewige sich selbst an uns aus. Er gibt uns Teil an sich selbst und verbindet uns im Glauben und in der Hoffnung. So feiern wir sein Mahl, wie er es den Seinen geboten hat. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot, dankte Gott, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leben für euch gegeben. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, er dankte Gott, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir beten. Herr Jesus Christus, der du dich hingegeben hast, nicht auf dich geachtet hast, sondern auf uns, dein Leben verschenkt hast für uns, damit all die Konsequenzen sich in Gutes, in Gnade, in Schönheit und Kraft verwandeln kann. Wir bitten dich, wenn wir dieses Brot essen, dieses dein Leib zu uns nehmen, dass wir spüren, dass du all unser Leben bist und unser Verlangen stillst. Und wenn wir diesen Kelch des Heils nehmen und trinken davon, lass uns merken und spüren, dass alles vergeben ist. So beten wir mit dir, Vater,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Bist du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Bist du Lamm Gottes, der du
befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher, wie in einer Burg. Und darum zittere ich vor niemandem. So geht und lebt in dieser Geborgenheit. Geht im Frieden Jesu Christi. Segne euch und behüte euch. Hinfällig, das sage ich, der Herr, der dich liebt. So geht und lebt unter dem Segen unseres Herrn Jesus Christus.
Thank you. Thank you.
spricht, bittet. Es wird euch gegeben, klopft an. Und es wird euch aufgetan. So geht und lebt im Frieden und in der Geborgenheit unseres Herrn Jesus Christus.
Thank you. Es ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein kleiner Umbruch jetzt von der schönen Feier. Die Einlagen der vergangenen Woche betrugen insgesamt 115,50 €. Der Herr segne die Geber und die richtigen Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für den Kirchenkreis Mecklenburg. Die Missionsgaben sind im Juli für Martin und Bettina Wiche in Uganda. Am kommenden Donnerstag, den 26. Juli, um 16 Uhr ist Gottesdienst im BRK Pflegeheim in Buxheim mit Walter und Gottfried Wiblesheuser. Auch da Gottfried, herzlich willkommen. Am Sonntag, den 29. Juli um 10.30 Uhr ist Gottesdienst, und zwar in Buxheim mit Prädikantin Völding. Dann was ganz besonders, heute Mittag, gleich um 12 Uhr, gibt es in der Frauenkirche ein afrikanisches Essen zugunsten des gemeinnützigen Vereins Hilfe für Liberia. Herzliche Einladung. Dann noch ein Hinweis: Anfang August ist ein Vortrag 70 Jahre Israel am 4.8. im Gemeindehaus hier in Buxach, und zwar um 19.30 Uhr. Dann ist was ganz Besonderes abzukündigen, was Schönes. Herr Pfarrer Schieneis hat Urlaub, wohl verdient. Jetzt ab morgen, 23.07. bis 18.08. Also da weiterhin gute Erholung und kommt richtig kräftig zurück. Die Vertretungen ist Pfarrer Müller und Schunk in verschiedenen Terminbereich. Das lese ich jetzt nicht vor. Wer es dann benötigt, der kann sich dann erbeten. Gibt es sonst schon was, sonst bitte mitzuteilen? Stefan?
Wir haben vorher gehört von den vielen Sprachen, die es bei uns jetzt auf der Erde gibt. Angestiftet durch Bartel, vielen Dank für deine Predigt. Es gibt aber eine Sprache, die weltweit überall die gleiche ist. Und zwar die Sprache der Musik. Und ich möchte es zum Anlass nehmen, unserem Georg zu danken. Wir von der Band wollen dem Georg danken für die Liedauswahl, die er immer wieder trifft und die Gottesdienste mit so schönen Liedern vorbereitet, und für die Beamer-Texte und Beamer-Tafel, die er auch vorbereitet, die der Johannes dann präsentiert. Und wir haben ihm dafür eine Gitarre aus Schokolade besorgt. Eine braune Ehrengitarre. Also ganz herzlichen Dank an Georg und seiner Familie, auch die Petra, die ihn dabei unterstützt. Dann noch ganz kurz, die Chillkröten haben aus 33 Kilo Erdbeeren Erdbeermarmelade gemacht. Es gibt nur noch wenige süße Restbestände, findet ihr dann draußen, gibt es einen kleinen Stand, da könnt ihr gegen eine Spende ein ganz leckeres Glas mit nach Hause nehmen. Danke.
Kann ich bestätigen, sehr gute Qualität.
Ich habe noch.
Okay.
Ich wiederhole nochmal eine Kanzelabkündigung bezüglich der Kirchenvorstandswahl. Das ist jetzt die endgültige Fassung unseres Wahlvorschlages, und das ist einfach ganz öffentlich und ordentlich abzukündigen. Ich lese also ab. Liebe Gemeinde, ich glaube, ich wähle unter diesem Motto, findet am 21. Oktober die Kirchenvorstandswahl statt. 11 Männer und Frauen aus unserer Gemeinde haben sich zur Kandidatur bereit erklärt. Das heißt, sie sind bereit, mit ihrer Person, ihrer Zeit und Kraft, und ich ergänze, und ihrem Glauben, sich einzusetzen für die Lebendigkeit und für die Aufgaben unserer Gemeinde. Der Vertrauensausschuss hat diesen endgültigen Wahlvorschlag aufgestellt. Er enthält folgende Namen: Andreas Anders aus Buxheim, Charlotte Fischer aus Buxach, Heidrun Freuding aus Buxheim, Stefan Gütler, habt ihr gerade gesehen, aus Memmingen, Gerda Häusler, Buxheim, Petra Hempfer, Niederrieden, Joachim Kampf, Buxheim, Dietlinde Kerler, Buxheim, Heiko Nissel, Steinheim, Sandra Pfalzer, Buxach, Walter Wiblesheuser, Buxach. Herzlichen Dank für eure Kandidatur. Applaus.
Bitte merkt euch den 21. Oktober vor. Wie wird gewählt? Ist vielleicht eure Frage. Ist es diesmal so, dass nur eine Briefwahl ansteht? Das heißt, ihr bekommt von der Landeskirche Post mit den Wahlunterlagen. Wir werden es auch im Gemeindebrief dann auch vorstellen, wie das zu laufen hat oder wie es geht und warum es so ist. Dadurch, dass Sie diese Briefwahl dann auch nützen und von ihr Gebrauch machen und Ihre Stimme dann abgeben, entscheiden Sie sich für unsere evangelische Gemeinde. Danke euch dafür. So weit, so gut. Wie sagt der Abkündiger sonst immer, der Herr segne
alle Gemeinde
nach dem Reichtum seiner Gnade. So ist es. Reichtum der Gnade Gottes haben wir heute auch spüren und erleben dürfen teilweise. Ich hoffe, dass die Gnade und die Güte Gottes euch begleitet durch diese Woche und auf diesem Weg durch diese Woche empfangt doch bitte den Segen Gottes. Dazu steht auf.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen. Amen.
Thank you.